Yes, ich freue mich, bei euch zu sein und wir sind in einer Serie, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, falls ihr euch nicht zu tief ausgetauscht habt, in einer Serie zum Jakobusbrief und da gehen wir heute richtig, richtig tief in den Text rein und ich liebe es, wenn wir in unserer Kirche auch diese Serien haben, wo wir einfach Buch für Buch so durchgehen. Letzte Woche hat David den Start hier gemacht, hat über Kapitel 1 gesprochen und einfach ein bisschen eine Einführung auch gegeben, wer war Jakobus, was hat es mit dem Brief auf sich und so weiter. Das wiederhole ich heute nicht alles, sondern einfach Ermutigung, wenn ihr mal nicht da sein könnt, auf YouTube, auf Spotify oder wo auch immer, die Predigten nachzuhören. Wir schauen uns Jakobusbrief an, authentisch, praktisch, klug. Ich liebe diesen Brief, weil der ist einfach mal so nicht so kompliziert, sondern einfach so down to earth. Wie lebe ich es jetzt so? Also Jakobus ist so ein Pragmatiker, so einer, der einfach sagt, okay, du glaubst an Jesus, okay, wunderbar, dann leb so. Und es ist sehr, sehr praktisch und gleichzeitig dadurch auch enorm herausfordernd. Und ich weiß nicht, wie viel du so in der Bibel drin bist, wie viel du Bibel liest, wie viel du dich damit beschäftigst. Die Bibel ist ja eigentlich eine Bibliothek. Ja, also es sind ja nicht, ist ja nicht ein Buch, sondern einfach eine Bibliothek von ganz vielen Büchern. Und man kann die ja ganz unterschiedlich lesen. Ja, man kann so auf seiner YouVersion-App den Vers des Tages lesen oder man kann irgendwie, die Älteren haben einen Abreißkalender, ja, wo man dann auch sein Vers des Tages hat. Ja, oder du hast ein Andachtsbuch oder du sagst, ich lese die Bibel. Bibel irgendwie nach bestimmten Themen oder so. Aber grundsätzlich ist es mal eine Bibliothek. Und stell dir vor, du gehst in eine Bibliothek rein und da stehen 66 Bücher. Wie würdest du anfangen, diese Bibliothek zu lesen? Du würdest natürlich Band 4 rausnehmen, da Seite 34 aufschlagen, einen kurzen Abschnitt lesen, dann wieder hinlegen. Dann würdest du Band 17 nehmen und würdest dort einen Abschnitt lesen und dir dann Gedanken machen, wie das so zusammenpasst, oder? Nee, natürlich nicht, ja, sondern man würde Buch für Buch lesen, weil es sind nicht nur 66 Bücher in der Bibel, sondern es sind auch noch sehr unterschiedliche Bücher. Also wir haben Bücher, das sind Briefe, wie zum Beispiel, was wir heute anschauen, Jakobus Brief, das ist ein Brief, da hat jemand einen Brief geschrieben und das liest man anders wie zum Beispiel die Evangelien, das ist sozusagen die Story über wer war Jesus oder über das Buch der Sprüche, das ist eine Spruchsammlung von Weisheiten oder das Buch der Psalmen, das ist ein Gebetsbuch. Oder Jesaja, das ist ein Prophet, der prophetische Worte aufgeschrieben hat. Das sind ganz unterschiedliche Texte und Bücher. Und deswegen macht es enorm Sinn, wenn du Bibel liest und dich damit beschäftigst, dass du die Bibel liest, am besten Buch für Buch. Und schaust, okay, was sagt dieses Buch über Gott? Was sagt dieses Buch über Glauben? Was sagt dieses Buch über wer ich bin? Was sagt dieses Buch über wie soll ich leben? Und dann, wenn du die Bibel mehr und mehr kennst, dann macht es Sinn, dass du plötzlich merkst, ah, der steht ja voll in Beziehung mit den anderen Büchern, weil es ist dann doch ein Buch aus vielen Büchern. Aber deswegen große Ermutigung, nicht nur in dieser Serie, sondern allgemein, wenn du deine Bibel liest, nimm einfach Buch für Buch und ganz entspannt lies sie Stück für Stück durch und beschäftige dich eine Weile mal mit einem Buch. Wie ich das mache, ist, ich nehme oft ein Buch der Bibel, dann lese ich das, wenn es ein kurzes ist, lese einfach manchmal ein Stück durch, zum Beispiel Jakobusbrief, kannst du einfach mal 20 Minuten am Stück durchlesen so. Und wenn du so merkst, oh, du brauchst ein bisschen mehr Hintergrundwissen, dann gehst du kurz auf YouTube und dann guckst du Bible Project, ja, gibst du einen Jakobusbrief Bible Project und dann hast du in 8 Minuten die perfekte Zusammenfassung dieses Buches. Und beim Jakobusbrief ist es nett, wenn du irgendwie Habakuk oder irgendwie dich mit Hesekiel auseinandersetzt, ist es manchmal richtig hilfreich, damit du so ein bisschen checkst, wer war der Typ, was war da los und so weiter. Und dann nimmst du ein Buch und dann liest du es nicht nur, sondern nehme ich dieses Buch und dann nehme ich Abschnitt für Abschnitt und oft über Tage oder Wochen lese ich einen Abschnitt und dann lese ich den ein paar Mal und dann kritzle ich drin rum und viele Christen streichen ja alles rot an, was sie irgendwie verbessern wollen und ja, also beschäftigen sich so ein bisschen damit und dann nehme ich das, was da steht. Und dann rede ich mit Gott darüber. Weil es ist ein Buch geschrieben, nicht als ein nettes Buch und so, sondern es ist ein Buch geschrieben an mich oder für mich geschrieben, dass der Herr zu mir redet. Und deswegen reagiere ich drauf. Und du wirst feststellen, es ist was ganz anderes, ob du Jakobus mal gelesen hast oder ob du es mal Abschnitt für Abschnitt mit Jesus besprochen hast. Es macht ganz, ganz viel. Und das ist wirklich, ich habe ganz, ganz viele Formen, wie ich bete und wie ich so meine persönlichen Zeiten auch mit Gott gestalte. Aber das ist, was ich seit 16 Jahren konstant mache, ist einfach die Bibel Buch für Buch zu nehmen, durchzulesen und dann über die einzelnen Abschnitte, über Tage, Wochen oder manchmal Monate, je nachdem, wie lang das Buch ist, mit ihm zu reden. Und dann wird es lebendig. Es ist ein Unterschied, ob du Matthäus Evangelium mal gelesen hast oder ob du mal Abschnitt für Abschnitt über, da brauchst du eine ganze Weile, ist ja kein Stress, ne? Aber über Monate Abschnitt für Abschnitt zu nehmen und mit Jesus drüber zu sprechen, was dort steht. Einzutauchen in diese Geschichten. Wenn Jesus dort was sagt über wer wir sind, nicht einfach nur zu lesen und zu sagen, danke, dass ich das bin. Dass wenn Jesus was sagt über so ist Gott, dann das zu nehmen und sagen, Gott, das ist wer du bist und ich will dich so tief erfahren. Und wenn da steht, ich soll das und das machen, dann ist nicht nur zu lesen und zu sagen, okay Gott, ich sage ja dazu und hilf mir und ich brauche da und wie soll ich das machen und ja, ich will meinen Nächsten lieben wie mich selbst, aber du kennst ja auch den Herbert. So, ja, und dann bist du so im Gespräch und dann wird dieses Buch lebendig und vielleicht reicht es auch als Predigt heute schon für dich. Wenn du das machst, ich verspreche dir, das bringt dich in eine enorme Tiefe mit Gott, weil Christsein ist so viel mehr als sonntags in der Celebration gehen. Es ist eine lebendige Beziehung mit Jesus und nicht der einzige, aber der einfachste Weg, in eine Tiefe zu kommen, ist die Bibel zu nehmen und Buch für Buch zu lesen und mit ihm darüber zu sprechen, was da steht. Und das ist nicht kompliziert, du und ich, wir können das, fang an das zu machen, Tag für Tag und du weißt immer, wenn wir sagen jeden Tag, dann meinen wir 5 Tage die Woche oder so, macht man es dann wirklich, alles easy. Aber wenn du das über Wochen und Monate machst, dann wird dieses Buch nicht nur lebendig, dass du sagst, da habe ich eine Erkenntnis, sondern du fängst an, dieses Buch zu leben. Und das ist ja, was wir wollen, oder? Wir wollen nicht nur Wissen ansammeln, sondern wir wollen, dass die Menschen um uns herum die Bibel lesen, wenn sie unser Leben sehen. Oder? Okay, so viel Werbung für Bibel und Buch und so weiter. Und weil uns das so wichtig ist, wollen wir wirklich auch die Bibel lesen gemeinsam. Und in dieser Serie lesen wir den Jakobusbrief komplett zusammen durch. Und heute geht es ums Kapitel 2. Und die Martina, die darf mal hier nach vorne kommen, die wird uns jetzt... Du wirst uns jetzt Kapitel 2 vorlesen. Und wir hören einfach mal, was das Wort Gottes dort sagt. Hast du genug Licht oder soll ich dir leuchten? Ich könnte dir auch hier noch... guck mal hier, ich bin die Leuchte, okay?
Das königliche Gesetz. Meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus, den Messias, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Fingern hat und teure Sachen trägt. Und dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein. Und ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu und sagt, Herr, hier ist ein schöner Platz für dich. Zu dem Armen sagt ihr aber, du kannst dort stehen bleiben. Oder setz dich hier an meinen Fußschemel. Seid ihr da nicht in Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht gerade die in den Augen der Welt arm sind, auserwählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Aber ihr habt den Armen zurückgesetzt. Sind es nicht gerade die Reichen, die euch tyrannisieren? Ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Sind nicht sie es, die den guten Namen dessen, dem ihr gehört, in Verruf bringen? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber bestimmte Menschen bevorzugt, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber sie in einem Punkt dagegen verstößt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Denn der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun keinen Ehebruch begehst, aber jemand umbringst, dann hast du das Gesetz übertreten. Redet und handelt als Menschen, die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber ist dem Gericht überlegen. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben.
Spannend.
Aber keine Werke aufweisen kann. Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nichts genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen. Hoffentlich habt ihr genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Gut. Aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Würde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht sogar die Hure Rahab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm die Boten auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Genau so, wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot.
Dankeschön. Das war ganz sicher der beste Teil dieser Predigt, weil das war pur Wort Gottes, ja. Und es macht was mit einem, einfach das auch mal vorgelesen zu bekommen, oder? Und einfach mal zu hören, was Jakobus hier schreibt in diese Situation damals hinein. Aber wir merken schon, wir brauchen gar nicht so viel Übersetzungsarbeit, damit wir das in unser Leben übersetzen können. Ich versuche das trotzdem ein bisschen und spreche heute über authentischen Glauben. Authentischer Glaube. Wir als ICF haben ja verschiedene Werte. Einer unserer Werte ist, authentisch zu sein. Wir wollen echt sein. Wir wollen nicht Leute sein, die das eine behaupten, aber wo das Leben dem widerspricht, sondern es soll zusammenpassen, integer sein. Das heißt auch, unser Glaube soll nicht nur ein Blabla sein, sondern ein gelebter Glaube sein. Und genau das ist das Thema hier von Jakobus. Das ganze Kapitel geht über das Thema, wie sieht authentischer Glaube ganz, ganz praktisch aus? Weil es ist nicht einfach nur was, was irgendwo tief in deinem Herzen ist, sondern unser Leben zeigt unseren Glauben. Und da gehen wir heute ein bisschen rein und der Text ist lang und da gibt es ganz viele Aspekte und mal gucken, wie gut ich da durchkomme. Aber ich kommentiere einfach mal so ein bisschen entlang am Text und wir wollen uns das anschauen. Du kannst diesen Abschnitt so ein bisschen in zwei Teile gliedern, Verse 1 bis 13 und 14 bis 26 und es ist spannend, weil das wirklich so ein paralleler Aufbau ist. Also du hast, es beginnt immer mit einer Hauptaussage, dass Jakobus irgendwas sagt und dann macht er ein Beispiel, sagt, stellt euch vor, ja, und dann tut er so ein allgemeines Prinzip erklären. Dann zitiert das Alte Testament, nimmt die Schrift sozusagen und sagt, guck, da steht's auch schon. Und dann fasst das nochmal zusammen. Und das macht er zweimal, zwischen Kapitel Vers 1 bis 13 und 14 bis 26. Wir starten mal rein. In Vers 1 heißt es, meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Und er geht dann direkt rein und sagt, hey, nehmen wir an, es kommt ein Mensch in eure Versammlung und so weiter. Macht ein Beispiel. Also seine Grundaussage ist, unser Glaube sollte frei sein von Parteilichkeit. Das ist vielleicht ein bisschen ein komisches Wort, aber durch das Beispiel wird sehr deutlich, was er meint. Nämlich, er sagt, hey, da kommt jemand zu euch in den Gottesdienst, in die Celebration. Oder kann auch sein, du begegnest ihm auf der Straße oder wo auch immer auf der Arbeitsstelle. Und du behandelst zwei Menschen ganz unterschiedlich, in dem Fall wegen ihrem sozialen Status. Und Jakobus sagt, das ist kein authentischer Glaube. Zu sagen, du glaubst an Jesus Christus und du behandelst Menschen aufgrund irgendwelcher Merkmale unterschiedlich, damit verleugnest du deinen Glauben. Das ist ziemlich straight. Und er sagt im Prinzip, jede Form von Diskriminierung, Rassismus, soziale Ausgrenzung oder sonst was hat mit dem Evangelium nichts zu tun, ist nicht vereinbar für uns als Christ. Und das ist ziemlich straight. Und er macht das Beispiel, weil das damals ganz wichtig war zwischen Arm und Reich. Weil das ist eine Sache, behandeln wir Menschen unterschiedlich, je nachdem, welchen sozialen Status sie haben. Aber wir können es auf alles andere auch beziehen. Ja, du kannst auch sagen, behandelst du Menschen unterschiedlich, weil sie eine unterschiedliche Hautfarbe haben. Oder weil es ein Mann oder eine Frau ist. Oder weil er alt oder jung ist. Oder weil er heterosexuell oder homosexuell ist. Oder nimm jeden Unterschied, den du findest. Und Jakobus sagt, jemanden zu diskriminieren aufgrund irgendeinem Merkmal ist absolut nicht vereinbar mit dem Evangelium. Sondern wir lieben jeden Menschen, wir dienen jedem Menschen und wir bringen jedem Menschen die frohe Botschaft, dass du in Jesus ein neuer Mensch werden kannst, eine lebendige Beziehung mit Jesus haben kannst. Und das ist ziemlich stark. Und Jakobus ist jemand, der natürlich tief, also es ist Jude, ja, Jakobus war der Bruder von Jesus, der leibliche Bruder, ja, von Jesus, und nennt sich aber Knecht Jesu Christi, ja, ist auch spannend. Und er ist der Bruder von Jesus und er ist aufgewachsen mit Jesus, er ist aufgewachsen als Jude, kannte das ganze Alte Testament und in diesem Weltbild ist er groß geworden. Deswegen sagt er sowas wie, hey, wir können Menschen nicht unterschiedlich behandeln, warum? Weil Gott nicht so ist. Auch in Kapitel 3 geht er dann nochmal drauf ein, wenn es darum geht, wie wir über Menschen sprechen, wo er dann sagt, hey, jeder Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes. Und deswegen hat jeder Mensch Rechte und jeder Mensch hat einen Wert und jeder Mensch, den behandeln wir gleich, egal welche Hautfarbe, egal welchen sozialen Status. Und vielleicht sagst du jetzt, oh, ist ja voll der No-Brainer, ist ja irgendwie klar, ja, jeder Mensch und Menschenrechte und so weiter ist uns allen klar. Warum ist uns das denn allen klar? Wenn du in der hinduistischen Welt aufgewachsen wärst, wäre dir das nicht klar. Wenn du in der muslimischen Welt aufwächst, ist es dir nicht klar. Wenn du sagst, ja, wegen so Philosophie oder so, dann schauen wir mal an, was Aristoteles sagt, unser großer Philosoph. Der sagt, naja, manche Menschen, schau dich um, die sind einfach dafür gemacht, Sklaven zu sein. Und was Plato über Frauen sagt, der große griechische Philosoph, will ich gar nicht zitieren. So, ja. Woher kommt es, dass in unserer Gesellschaft das irgendwie für uns ein Ding ist, dass wir sagen, ja, wir wollen alle Menschen gleich behandeln, ja, und jeder Mensch hat Rechte. Woher kommt denn das? Das kommt aus dem Wort Gottes, nirgends anders her. Das kommt daher, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist und dieses jüdisch-christliche Erbe an unser Denken geprägt. Und du hast Riesenprobleme, irgendwie anders philosophisch zu argumentieren, warum denn jeder Mensch Wert hat und Rechte hat und so weiter. Deswegen ist es extrem gefährlich, dass so viel gesägt wird an unserem jüdisch-christlichen Erbe, weil darauf fußt unser Glaube an die Rechte für Menschen und dass wir keine Diskriminierung leben. Weil es ist nicht Common Sense, es ist nicht, ich meine, hast du schon mal Menschen getroffen? Es ist nicht einfach, dass du jeden Menschen siehst und denkst, ja krass, doch. Es ist eine Offenbarung von Gott, dass Gott sagt, jeder Mensch spiegelt mich wieder, ist ein Repräsentant Gottes auf Erden und deswegen hat er einen Wert und deswegen dienen wir jedem Menschen, lieben wir jeden Menschen. Das ist zutiefst ein biblisches, christliches Weltbild und das müssen wir hochhalten. Und als Christen, wo wir sagen, wir glauben wirklich an Jesus, wir folgen Jesus nach und wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, hey, wir müssen die Ersten sein, die das hochhalten und leben. Wow. Er geht dann weiter und geht so ein bisschen drauf ein und sagt, hey, das Thema Arm und Reich. Und er sagt, hey, gerade die Armen sind es doch eigentlich, die reich sind im Glauben, oder? Und die Reichen sind eigentlich die, die uns die Probleme machen. So, ja. Und das ist jetzt nicht, sozusagen jeder einzelne Reiche und jeder einzelne Arme, sondern das Grundprinzip, wenn du in die Weltgeschichte reinguckst, die letzten 2000 Jahre Christentum reinguckst, wenn du jetzt global guckst, wer sind denn die Leute, die red hot on fire Jesus nachfolgen. Das ist nicht der reiche Westen. Das ist nicht die Elite. Sondern es sind ganz, ganz viele Menschen, die eher zu den Armen gehören, zu den Benachteiligten, zu denen, die wenig haben. Und das ist das, was Jakobus hier sagt. Und das ist ein interessantes Prinzip. Warum? Naja, weil Glaube an Jesus bedeutet, ich muss zugeben, dass ich es halt nicht auf der Kette habe. Und solange wir unser Leben einigermaßen im Griff haben, uns einigermaßen gut geht, dann laufen wir auch rum und denken so, ja, ich bin eigentlich ein ganz Guter und ich glaube auch noch an einen guten Gott vielleicht und der darf mich auch segnen, weil ich bin ja eigentlich ganz okay. Ja. Und es ist manchmal einfacher, deswegen viele Menschen finden auch in den Glauben und zu Jesus in der Zeit von Zerbruch oder von, wo du merkst, wow, ich habe mein Leben vielleicht nicht so auf der Kette. Und vielleicht bin ich gar nicht so toll. Und das ist, was Glaube ist. Wir kapitulieren vor einem Gott und sagen, ich kann es nicht, ich bin es nicht und ich brauche dich, ich bin bedürftig. Und wenn du materiell bedürftig bist oder anders bedürftig bist, ist es nicht so ein großes Ding zu sagen, okay Gott, ich brauche, dass du mich versorgst, ich brauche deine Hilfe. Aber wenn du so eigentlich ganz gut aufgestellt bist, so, dann ist es viel schwieriger zu kapitulieren und zu sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich brauche dich. Aber Glaube gibt es nicht als Add-on. Jesus kommt nicht einfach noch dazu, sondern er kommt zu denen, die bedürftig sind, die arm sind, die gebrochen sind. Und jetzt musst du nicht finanziell arm werden, sondern du darfst einfach Offenbarung darüber bekommen, du bist arm, elend und gebrochen ohne Jesus. Jeder von uns. Wir brauchen ihn. Wenn wir reich sind und Mittelklasse leben, dann haben wir nur einen längeren Anlaufweg dahin, das zu checken. Und er geht dann weiter und er sagt, hey, guck mal, was die Schrift sagt, was die Bibel sagt. Und er geht rein und sagt, hey, das ist das königliche Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich liebe das, diesen Ausdruck, königliches Gesetz, weil wir sind Könige und Priester, sagt die Bibel, in Christus. Also wir sind ein königliches Geschlecht, wir sind, weil Gott König ist, sind wir wie kleine Könige, Prinzen und Prinzessinnen. Ja, wir sind royales Blut, ja, und so leben Könige. Könige lieben ihren Nächsten wie sich selbst. Und das finde ich einen nice Ausdruck. Und dann sagt er, hey, das ist, worum es hier drin geht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er, wenn du ein Gesetz übertrittst, dann hast du alle übertreten. Ich habe überlegt, ob ich eine Veranschaulichung mitbringe, aber ich habe dann gedacht, mein Sohn schläft bestimmt in der Celebration, weil er die Predigt schon kennt. Und ich will ihn nicht aufwecken. Aber stell dir vor, ich hätte einen Luftballon in der Hand und der wäre aufgepustet und du stichst irgendwo mit einer Nadel rein. Ist egal, wo, der ist kaputt. Und das ist, was er hier sagt, ist, wenn du ein Gesetz übertrittst, hast du das ganze Gebot übertreten. Ist egal, an welchem Punkt. Warum? Weil es ein Gesetzgeber ist. Gott ist einer. Und wenn er sagt, hey, so sollst du leben, so sieht Leben aus, so ist Leben in Fülle. Und du tust an einem Punkt sozusagen davon, dann bist du abgewichen vom ganzen Weg. Das ist, was er hier argumentiert. Und das ist krass, weil das bedeutet, wenn wir in die Bibel reinschauen, was Gott sagt, wie sollen wir leben, dann stellen wir alle fest, oh, also das habe ich ganz gut gemacht, da war ich auch in Ordnung, getötet habe ich auch nicht und da auch nicht und das auch nicht, aber oh, hier. Das heißt, wir alle in diesem Raum sitzen hier als Gesetzesübertreter. Wir alle sitzen hier und sagen, wir haben es nicht gepackt. Wir alle sitzen hier und wir brauchen deswegen von Gott Vergebung und Wiederherstellung. Wir alle sind arm vor ihm. Weil jeder von uns steht da mit seinem Luftballon. Der eine Luftballon hat 4000 Löcher und der andere nur 40, aber alle sind kaputt, versteht ihr? Und so stehen wir vor diesem Gott und sagen, ich brauche dich. Ich habe versagt, ich bin gescheitert. Aber du kannst es mich wiederherstellen. Und dann fasst er das zusammen in Vers 13 und sagt, redet und handelt als Menschen, die im Begriff stehen durch das Gesetz der Freiheit. Auch ein so schöner Ausdruck, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Wort Gesetz. Das ist im Deutschen eher so ein negatives Gesetz. Im Hebräischen, also Altes Testament, ist es das Wort Torah. Das heißt eigentlich vielmehr eine Weisung, die zum Leben führt. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Bibelübersetzer das mal hinkriegen, weil bei Gesetz habe ich nicht so Bock, aber eine Weisung Gottes, die mich ins Leben hineinführt, da habe ich Lust drauf. So, ja. Und er nennt es das Gesetz der Freiheit, eine Weisung, die dich in Freiheit führt. Das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes, dass Gott sagt, du sollst das tun oder das tun, wenn du es tust, macht es dich immer frei. Kommst du in größere Freiheit. Das ist der Punkt hier. Und er sagt, wir werden durch das Gesetz der Freiheit gerichtet. Also das ist der Maßstab, der an uns angelegt wird. Und dann heißt es, wenn wir kein Erbarmen mit anderen gezeigt haben, wird Gott kein Erbarmen mit uns zeigen. Und Jakobus spricht hier momentan nicht so sehr auf einer individuellen Ebene, sondern er spricht ja eigentlich in eine Gemeinschaft hinein und sagt, hey, guck mal, da kommt jemand in eure Versammlung. Und wenn ihr so mit ihm umgeht, dann ist es erbarmungslos. Und das wird Gott richten. Und mit Gericht heißt nicht, ich verurteile dich und schmeiße dich in die Hölle. Mit Gericht ist gemeint, Gott wird das konfrontieren, er wird das in Ordnung bringen, er wird uns da drin erziehen und er wird das nicht dulden. Gott duldet in seinem Volk nicht, wenn wir nicht Menschen der Gerechtigkeit sind. Menschen sind, die sich einsetzen für die Schwachen. Wenn wir Menschen sind, die frei sind von Diskriminierung, Gott wird das nicht tolerieren. Er wird uns gemäß seines Wortes richten, also zurechtbringen und beurteilen daran. Dann geht er weiter in Vers 14 und jetzt startet wieder zweite Durchlauf zum Thema Glaube. Der erste ist, dieses authentische Glaube zeigt sich da drin, dass wir voller Erbarmen mit anderen Menschen umgehen. Warum? Weil wir glauben, dass Jesus so ist, weil es sein Glaube ist und weil wir dementsprechend handeln. Und dann geht er nochmal ein bisschen tiefer und das ist ein Text, der viele richtig stört. Deswegen, wir schauen uns nochmal ein bisschen an. Vers 14, er sagt, was nützt es denn, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufzuweisen hat, kann solcher Glaube ihn etwa retten? Das ist hier seine Grundaussage, seine Grundfrage und die behandelt er jetzt. Und er fängt wieder mit einem Beispiel an und sagt, stell euch vor, da kommt einer, der hat nichts zu essen, nichts zum Anziehen und du gehst hin und sagst, ah, viel Spaß, ess dich voll, ja, sei gesegnet und ich bete für dich vielleicht noch, genau, und du gehst, ja. Es bringt ihm gar nichts. Und er sagt, genauso ist Glaube, der nur in Worten besteht oder nur tief in deinem Herzen drin besteht, aber sich nicht ausdrückt, der ist wertlos, nutzlos. Das ist kein Glaube im Neuen Testament, das ist kein biblischer Glaube. So ein Glaube kann nicht retten. Und dann sagt er hier, Vers 17 bis 20, genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben, der andere hat Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Gut, aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke unbrauchbar ist? Alles, woran wir glauben, drückt sich aus in unserem Leben. Das ist nicht nur der Glaube an Gott, sondern alles, wovon wir überzeugt sind, was wir für wahr halten, wovon wirklich wir sagen, okay, darauf vertraue ich oder so. Unser ganzes Leben funktioniert so, dass wir daraufhin handeln. Ja, ich vertraue, wenn ich über diese Brücke fahre, dass sie hält und deswegen fahre ich da drüber. Und das natürlich dann auf ganz, ganz vielen Ebenen von weltanschaulichen Themen und so weiter. Das allgemeine Prinzip ist, Glaube drückt sich immer in Werken aus. Und wenn du mir mit deinen Werken nicht deinen Glauben zeigen kannst, dann deswegen, weil du keinen Glauben hast. Ja. Zu sagen, ich vertraue Gott voll in meinen Finanzen, aber nicht das zu tun, was er sagt, bedeutet, du hast keinen Glauben an Gott in diesem Bereich. Zu sagen, ja, ich glaube auch, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist und dann diskriminiere ich Leute, dann zeigt es, du glaubst es nicht wirklich. Weil deine Taten verleugnen deinen Glauben. Und so geht er das ein bisschen durch, weil es gibt verschiedene Fehlannahmen zum Thema Glauben und mindestens zwei konfrontiert Jakobus hier. Die erste Fehlannahme ist, Glaube bedeutet einfach nur ein Fürwahrhalten. Das ist natürlich ein Aspekt, dass wir Dinge für wahr halten, aber Glaube in der Bibel ist viel mehr. Das griechische Wort Pistis hat mindestens 5 Ebenen, von was das bedeutet. Das ist zum Beispiel eine Vertrauensbeziehung zu einer Person. Es ist nicht nur ein intellektuelles Wahrhalten. Das heißt, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, glaube ich nicht nur, dass es Jesus gibt, sondern ich habe eine Vertrauensbeziehung. Oder das Wort Pistis im Griechischen bedeutet Treue. Das heißt, Glaube ist nicht ein punktuelles, ich glaube es jetzt, sondern ein beständiges Glauben. Glaube ist ein Weg, nicht ein Punkt. Ja, und ganz viele solche Aspekte. Und eine Fehlannahme ist, zu denken, Glaube wäre nur ein Fürwahrhalten. Und dieser Fehlannahme liegt in der westlichen Welt Millionen von Menschen zugrunde, dass sie sagen, ja, ich glaube ja an Gott. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich glaube an Gott, ich glaube, dass es Gott gibt und du hältst das für wahr. Und was genau du dir vorstellst oder wie auch immer, und ich weiß nicht, was du alles für wahr hältst, vielleicht sagst du auch, die Bibel ist Gottes Wort oder nicht, ich weiß es nicht, aber es führt zu sagen, ich halte das für wahr, ist noch kein ganzheitlicher Glaube. Sondern Glaube heißt, ich vertraue einer Person und deswegen lebe ich jetzt so. Wenn du sagst, ja, ich glaube an Gott, aber das prägt nicht dein Denken, deine Beziehung, dein Lebensstil, du hast keine persönliche Beziehung mit ihm, dann hast du ein Fürwahrhalten, aber keinen Glauben. Und das ist die eine Fehlannahme, Glaube wäre nur ein Fürwahrhalten. Und er sagt dann, hey, selbst die Dämonen glauben ja, dass es Gott gibt, klar, aber die haben keine rettende Beziehung mit diesem Gott, sondern die haben Angst vor ihm. Und dann zweite Fehlannahme ist, dass Glaube sei das Gegenteil von Tun. Aber das ist zwei Dinge, die wir nie trennen dürfen. Und da sind wir in unseren christlichen frommen Kreisen ein bisschen mehr in der Gefahr, dass wir denken, ja, ich glaub's halt und deswegen mache ich nichts. Nein, du machst es, weil du es glaubst. Und das ist so ein bisschen dieses Werke als was Negatives zu sehen, Taten als was Negatives zu sehen, es umzusetzen als was Negatives zu sehen, ja, dann mache ich es ja aus eigener Kraft. Nein, dann machst du doch aus Glauben. Nein, meine Werke ist, ich tue, weil ich glaube, dass Gott mich versorgt, schreibe ich eine Bewerbung. Ja. Nicht, ich glaube, Gott versorgt mich und deswegen sitze ich in meinem Zimmer und drehe Däumchen. Das zeigt, dass du nicht glaubst, dass er dir Türen öffnen kann. Zu sagen, ich glaube, dass Gott mir tief begegnen will und dass er zu mir sprechen will, deswegen mache ich einfach nichts, er kann es ja machen. Oder ich sage, nein, weil er das will, nehme ich mir Zeit und ich suche ihn und ich bete, weil er sich finden lässt. Ich handle aufgrund meines Glaubens. Ich glaube, dass Gott mich von innen heraus transformiert. Deswegen übe ich mich in Gerechtigkeit und Demut und Werken der Nächstenliebe. Glaube drückt sich in Werken aus und ist nicht das Gegenteil davon. Und manchmal haben wir dieses billige, ja, das macht ja dann Gott und ich muss es nur glauben. Ja genau, du musst es nur glauben und Glaube bedeutet, du hältst es für wahr, bist in einer Vertrauensbeziehung und handelst aufgrund deines Glaubens. Deswegen ja, glaub's nur, also mach.
Ja, Mann.
Okay? Und dann geht er wieder rein und springt in die Bibel wieder, ins Alte Testament und sagt, guck mal, das steht ja auch schon drin, sagt er, ich schreibe euch hier nichts Neues. Und er sagt, er macht das Beispiel von Abraham und das Beispiel von der Hure Rahab. Und wir schauen uns mal nur Abraham an. Abraham gilt ja als Vater des Glaubens. Und er sagt, Abraham ist der Vater des Glaubens. Er wurde gerechtfertigt aus Glauben. Jetzt lass uns doch seinen Glauben mal anschauen. War sein Glaube, ich sitze da in meinem Herzeleien, glaube ich das? Nein, sein Glaube hat sich ausgedrückt in Taten. Und da gibt es diesen krassen Satz, wo er hier sagt, ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Und der Satz triggert, oder? Weil wir den Satz genau andersrum irgendwie von Paulus kennen, oder? So, hat er sich verschrieben? Ist das ein Übersetzungsfehler? Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein? Paulus hat doch gesagt, wir werden nicht aus Werken gerechtfertigt, sondern aus Glauben allein. Und unser evangelischer Heiliger Luther hat doch gesagt, sola fide, allein der Glaube. Aha, die Bibel widerspricht sich. Die meisten Theologen und Ausleger sind sich ziemlich einig darin, dass Jakobus die Texte, den Römerbrief speziell auch, von Paulus ziemlich sicher kannte oder zumindest wie Paulus es gelehrt hat, sehr gut kannte. Die kannten sich ja die beiden. Und deswegen exakt seine Beispiele verwendet. Weil er nimmt exakt das Abraham-Beispiel genauso wie Paulus in Römer 4, um denselben Punkt von der anderen Seite zu machen. Paulus spricht über, ich werde durch meine Leistung vor Gott okay, versus ich werde dadurch, was Jesus an Leistung gebracht hat, vor Gott okay. Jakobus spricht darüber, über Totenglauben, ein Glaube, der keine Werke tut, und lebendigen Glauben. Es sind verschiedene Sachen, die Punkte, die sie machen, aber sie benutzen dieselbe Schriftstelle. Ich finde es ultra spannend. Also, was sagt was sagt Jakobus hier? Er sagt, der Glaube, das reine für Wahrheit, so, ja, ich vertraue Gott und so, das ist kein rettender Glaube. Der Glaube, der dich rettet, zeigt sich durch deine Werke. Und dann nimmt er Abraham. Und dann nimmt Abraham und sagt, guck dir den Typ an, unser Glaubensvater. Derjenige, der das Vorbild schlechthin ist. In der Bibel heißt es, er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Okay, lass uns seinen Glauben anschauen. Gott spricht zu Abraham und sagt, ich gebe dir eine Verheißung. Und zwar, ich werde dir Nachkommen geben. Und zwar ein ganz bestimmtes Nachkommen. Und aus dem werden wieder ganz viele Völker vorkommen. Du wirst ein Vater einer großen Menge werden. Und ich werde diesem Volk, werde ich ein Land geben. Und aus denen wird einer hervorkommen, aus diesem Volk wird einer hervorkommen und durch den werden alle Völker auf der ganzen Welt gesegnet werden. Und Abraham war schon sehr alt, als er die Verheißung kriegt und seine Frau Sarah war auch sehr alt und Gott tut dieses Wunder und sie kriegen nochmal ein Kind. Und Isaak ist der Sohn der Verheißung. Und Abraham weiß, Gott hat mir verheißen, Isaak ist der Nachkomme. Durch ihn wird ein ganzes Volk entstehen. Und durch ihn wird einer kommen, der Messias, der Gesalbte, der Retter, durch den die ganze Welt gesegnet werden wird. Und jetzt spricht Gott plötzlich zu Abraham und sagt, ich will, dass du auf den Berg Moria reist und den Sohn mir dort als ein Opfer darbringst und ihn dort tötest für mich. Das ist eine der krassesten Stories in der Bibel. Ich bin jetzt seit 6 Monaten Papa. Und ich glaube, für alle Eltern, auch alle Mütter und Väter hier, das ist noch, also ist für mich jetzt noch mal krasser, die Geschichte. Und es ist nicht nur, ja krass, Gott nimmt mir mein Wichtigstes und Schönstes und mein Herz und ja krass, sondern es ist auch, Gott hat mir verheißen, dass dadurch das passiert. Und Abraham reist dorthin mit seinem Sohn 3 Tage lang, dann geht er auf diesen Berg Moria und in dieser Bergkette wird ein bisschen später ein Hügel nach der Schädelstätte Golgatha benannt sein. Und an diesem Ort geht er hin mit seinem Sohn und bindet ihn dort und er war kein Kleinkind mehr, sondern war wahrscheinlich über 30, wenn wir die Schrift so legen. Ja, also der gibt sich auch hin, lässt sich fesseln, legt sich dort auf diesen Opferaltar und Abraham ist nicht nur bereit, zu sagen, Gott, du bist mir wichtiger als alles andere, deswegen darfst du mir alles nehmen. Das ist sicherlich eine Lektion da drin. Sondern er glaubt auch, sagt Römer 4, wenn Paulus darüber spricht, dass Gott, wenn nötig, den Isaak wieder von Toten auferweckt, weil er hat ja gesagt, durch den wird es kommen. Das ist Glaube, der sich in Taten ausdrückt. Abraham hat nicht gesagt, ja, ich glaube schon. Nee, er zieht es durch und er nimmt das Messer in die Hand und ist bereit, seinen Sohn zu... Also, so krass, oder? Und dann taucht der Engel Jahwes auf. Das im Alten Testament, das ist Jesus. Und er sagt, musst du nicht machen. Wollt nur checken, wo dein Herz steht. Wow, danke. Weil Gott hat schon ein Opfer, was diesen Platz eines Tages einnehmen wird. Er selber. Jesus. Und dann, das Schöne in der Geschichte ist, und Abraham wurde Freund Gottes genannt. Und es gibt ganz wenige in der Bibel, die Freunde Gottes genannt werden. Freunde Gottes sind Menschen, die nicht nur etwas für wahr halten und nicht nur so ein bisschen glauben, sondern die radikal Gott vertrauen und danach handeln. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, sagt Jesus. Und warum ist Abraham Freund Gottes? Naja, Abraham stirbt und kommt zu Gott, dem Vater. Und ich stelle mir vor, wie eben dann 1000 Jahre später Jesus verurteilt wird, sein Kreuz dort hochträgt auf Golgatha an diesem selben Ort und Gott seinen einzig geliebten Sohn opfert, damit wir Vergebung bekommen. Und Abraham sitzt neben dem Vater im Himmel und er ist der Einzige, der es nachvollziehen kann. Und sie haben eine Ebene von Intimität und Verständnis miteinander. Das ist Freundschaft mit Gott. Es ist nicht so leicht, Freund Gottes zu sein, aber es ist unfassbar schön und tief. Und deswegen ist unser Vorbild im Glauben. Und Abraham war absolut nicht perfekt. Aber er glaubte Gott und handelt, auch wenn es allem widerspricht, was irgendwie Sinn macht. Er wird's irgendwie richtig machen. Er hat es mir gesagt, deswegen vertraue ich ihm. So sieht authentischer, praktischer Glaube aus.